Die Automobilindustrie investiert Milliarden in Software-Defined Vehicles, künstliche Intelligenz und neue Fahrzeugarchitekturen. Und dennoch bleibt der Eindruck, das Tempo hat sich nicht wirklich erhöht. Vielleicht, weil westliche Autobauer am falschen Problem arbeiten? Das zumindest ist die feste Überzeugung unseres heutigen Gastes.
Was mich bewegt, der Automotive-Podcast.
Eine neue Folge, was mich bewegt. Wir sind frisch zurück aus der Sommerpause, zumindest hier in Niedersachsen. Da ist der Sommerurlaub schon wieder vorbei und wir starten direkt mit einer der großen Fragen der Branchen. Wie lässt sich Geschwindigkeit in die Entwicklung bringen? Was machen chinesische Hersteller eigentlich besser? Und wie muss ein Automobilhersteller von heute aufgestellt sein, um den Herausforderungen gewachsen zu sein? Diese Fragen stelle ich aber nicht mir, sondern einem Gast, einem ausgewiesenen Branchenkenner und Automotive-Experten, der uns gleich verraten wird, warum die Branche aus seiner Sicht ein neues Betriebssystem braucht und gemeint ist nicht das im Fahrzeug. Ich freue mich auf Joachim Langwalter. Hallo Joachim, schön, dass du mit dabei bist.
Hallo Pascal, freut mich.
Joachim, du kennst da die Branche aus vielen Perspektiven. Du warst bei Stellantis, du warst bei Nvidia, du warst bei IT-Playern wie Synopsys oder MathWorks, bist viel rumgekommen, hast viel gesehen, bist in vielen Aufsichtsräten. Ich habe es eingangs ja schon gesagt, Milliarden fließen in Software, KI, neue Fahrzeugarchitekturen und trotzdem hat man manchmal ein bisschen das Gefühl, dass so richtig Tempo noch nicht aufgenommen wird. Und du hast ja so ein bisschen die These, vielleicht schaut man manchmal auf das falsche Problem oder stellt sich vielleicht manchmal die falsche Frage. Vielleicht einfach direkt mal zum Eingang. Was ist denn so deine Beobachtung, warum es so richtig mit Tempo in der Branche noch nicht funktioniert?
Ja, die Technologie ist schon die richtige, aber aus meiner Sicht auch ein gewisses Ablenkungsmanöver, weil eigentlich das Hauptproblem ist eigentlich das Betriebssystem von diesen Firmen. Ja? Also Betriebssystem in dem Fall jetzt nicht in einem Softwarebetriebssystem, sondern wirklich, wie ist die Kultur, wie arbeiten die? Und das ist extrem schwierig, das umzustellen, weil das einfach bei den Tech-Firmen anders ist und dadurch schneller wird. Und eigentlich ist das eigentliche Problem, ist Software oder eben KI, ist eben die Fähigkeit, kontinuierlich aus den Kundendaten zu lernen und Kundenerlebnis mit Hardware, Software und KI-basierenden Systemen oder Updates zu verbessern. Und die Autoindustrie versucht eben heute nicht das Richtige, sondern die müssen eigentlich ein Continuous Customer Learning Loop machen und nicht versuchen, das mit einem Hardware-Betriebssystem oder früher Hardware ausgeschrieben, mit dem günstigsten Preis gekauft, integriert haben. Das ist eigentlich nicht der richtige Weg, sondern eben, die müssten eigentlich Software- und AI-zentrisch und schnellere Learning Loops arbeiten.
Ja, du sagst jetzt kundenzentriert, Customer Centricity, Lernen am Kunden. Und das ist ja genau das, woran wir uns heute... Mit dem Kunden, genau. Nicht nur am Kunden, sondern mit dem Kunden. Das ist genau das, woran wir uns heute in der Folge so ein bisschen entlanghangeln wollen, weil das ja deine zentrale, deine zentrale These ja irgendwo ist, dass Learning Companies im Prinzip daraus werden müssen. Und wir schauen nachher natürlich auch mal drauf, wer vielleicht im globalen Spiel das aktuell ein bisschen besser beherrscht und was man davon lernen kann. Vielleicht aber nochmal so ein bisschen am Anfang zum Problemaufriss, weil man sollte ja jetzt meinen, dass eine Industrie wie die Automobilindustrie, vielleicht jetzt in dem Fall auch wirklich mal die westliche Automobilindustrie, die seit 100 Jahren, wie es immer so schön heißt, begehrenswerte, emotional aufgeladene Produkte an den Kunden bringen, sollte man ja vielleicht meinen, dass das sehr am Kunden ausgerichtete Unternehmen und Denkweisen sind. Warum ist das denn vielleicht aktuell noch nicht so der Fall oder in den letzten Jahrzehnten so gar nicht der Fall gewesen, dass man so ja ultimativ am Kunden auch tatsächlich ausgerichtet war?
Ja, eben. Also die Technologie, die schafft eigentlich Möglichkeiten. Und diese Möglichkeiten haben eigentlich alle aktuell weltweit die gleichen. Aber eben die Organisation schafft die Geschwindigkeit. Ja? Also wie ich die Technologien nutze und wie ich sie einsetzen kann und auch darf. Also ohne schnelle Entscheidungswege und kontinuierliche Updates bleiben eigentlich die Innovationen im Unternehmen stecken oder eigentlich, gut, kommen schon auch raus, aber halt viel zu spät. Und der Wettbewerbsvorteil entsteht nicht durch die Technologie, sondern eben durch die kürzeren Lernzyklen. die sich hier ergeben, wenn ich wirklich Empower-Teams habe, die schnell Entscheidungen treffen können und nicht halt über Monate die Risiken und Sonstiges abgewägt wird von Leuten, die meistens von der Technologie nicht die Ahnung haben und die eigentlich nur in Frage stellen, weil sie gar kein Gefühl dafür haben.
Ja. Das heißt aber, du sagst ja so ein bisschen, eigentlich ist die Technologie, auf die man sich momentan sehr stark fokussiert, ist eigentlich ja fast so ein bisschen Commodity, also steht im Großen und Ganzen jedem zur Verfügung. Ja.
Richtig.
Jetzt mag man an der einen oder anderen Stelle natürlich auch noch nach Technologieführerschaft schauen, wer ist weiter beim autonomen Fahren, wer ist beim Software-Defined Vehicle ein bisschen weiter, aber du sagst im Prinzip, im Großen und Ganzen wird Technologie eigentlich nicht der wettbewerbsdifferenzierende Faktor sein, weil man mit der Technologie am Ende auch sozusagen das Richtige machen muss und das die entscheidende Frage eigentlich ist. Und da ist ja dein Punkt so ein bisschen, den du auch anfangs gemacht hast, da blickt die europäische, deutsche, westliche Automobilindustrie vielleicht aktuell noch auf den falschen, sozusagen auf den falschen Aspekt, wenn man sich nur auf Technologie konzentriert. Aber warum ist das so?
Ja, weil sie eigentlich, vielleicht andersrum, du hattest jetzt gerade gesagt, Technologie verfügbar. Es ist, glaube ich, eher die Grundtechnologie. Ja, also es ist für alle, ist Software. Fähigkeiten, die Ausbildung ist gleich, die Software-Plattformen sind gleich, also die Grundlagentechnologie, auch die KI-Modelle, mit denen ich heute arbeite, bedeutet von mir aus Anthropic oder eben Gemini oder eben ein OpenAI, die sind für alle gleich. Aber wenn ich jetzt nicht datenbasierend arbeiten kann, bedeutet, dass ich von dem Fahrzeug und vom Kunden Daten einsammeln, die analysieren, die Software verbessern, dann das Ganze verifizieren, also Siddle Hill oder In-Vehicle-Test und dann eben OTA ausrollen und Erfolg messen und dann wieder neue Daten sammeln. Wenn ich diesen Loop nicht schnell betreiben kann, sondern weil ich einfach sage, ich muss ja im ersten Schuss so gut wie möglich sein, also auf SOP ausgerichtet, dann komme ich gar nicht schnell dort rein, weil die einen machen halt optimieren auf Precision first, also beim SOP, und die anderen optimieren auf Learning first. Und ich muss also meine Technologieplattform, also mein Fahrzeug, Zentralarchitektur und auch Daten sammeln können und meine Organisation so einstellen, dass ich schnell iterieren kann. Und wenn ich aber eben klassische V-Zyklen, lange Iterationszyklen baue, braucht sowohl die Plattform lange und dann, wenn ich noch die Maschine, also die Leute, die da drin arbeiten, mehr Command and Control denn als Empowerment mache, dann kommt eben auch nichts raus. Also je schneller dieser Development Deploy Learn Zyklus läuft, desto schneller verbessert sich mein Produkt. Und wenn ich das nicht betreiben kann, sowohl von der Plattform her wie auch von der Organisation her, kann ich den Speed nicht gewinnen.
Was verstehst du denn genau unter Lernen in Bezug auf einen Automobilhersteller? Was ist Lernen bei einem Automobilhersteller, so wie du es verstehst und meinst?
Was ist Lernen? Dass er einfach sich schnell anpassen kann, fail fast, fix fast, dass er also Daten hat, die ihm zeigen, dass es funktioniert, dann ist ja eh gut, oder eben Daten hat, dass es nicht funktioniert und dann eben schnell fixen kann. Beispiel war, vor Jahren hatte ich das mal aus erster Hand miterlebt, das war Tesla und die anderen haben alle dieselbe Linux-Version eingesetzt und die Leute mussten eben jetzt die austauschen, die Linux-Version, weil gab's einen Bug, wo man in das Fahrzeug eindringen konnte und dieser Bug sollte in 2 Wochen bei einer Hacker-Konferenz vorgestellt werden und dann haben wir halt damals alle informiert, diese Linux-Version haben wir und keiner von den klassischen OEMs konnte jetzt sein Betriebssystem, in dem Fall jetzt wirklich das Betriebssystem des Fahrzeugs, also das Linux, entweder patchen oder austauschen vor der Hacker-Konferenz. Der Einzige, der das konnte, war Tesla. Und das war ein gutes Beispiel. Und so machen es eigentlich auch die Chinesen. Ja, letztendlich gibt es den China-Speed vielleicht so gar nicht. Es ist eigentlich ein Startup-Speed. Ja, und die machen es einfach schneller. Und wir haben einfach so viele Command-and-Control-Strukturen, die schnelleres Arbeiten gar nicht zulassen und auch die einzelnen Silos, die hier dran arbeiten, die nicht gemeinsam an dem Kundenzyklus arbeiten, sondern eben auch sequenziell und eigentlich noch besser auch die Zulieferer, die eben auch nicht auf Eye-Level dabei sind, sondern es ist ja eine klassische Ausschreibung, der macht was, wie ein Stück Hardware hält noch aus der Vergangenheit. Er liefert es ein paar Monate später, wird dann integriert und dann diese Integrationszyklen werden immer größer und keiner schafft es heute dann nach ein paar Monaten, dass ein Teil kommt, dass das dann sofort funktioniert. Eigentlich muss ich auf Eye-Level CICD, also Continuous Integration, Continuous Development, zusammen entwickeln. Mhm.
Jetzt hast du gerade schon eine Sache angesprochen, die ich vorhin angedeutet habe, nämlich der Blick dahin, wo es momentan vielleicht besser funktioniert. Und das ist ja eine riesengroße Diskussion rund um den China Speed. Er wird immer zitiert. Auch ich selbst kann mich davon nicht frei machen. Ja, es ist einfach inzwischen ein geflügeltes Wort in der Branche, was im Prinzip ja einfach nur dafür steht, dass chinesische Hersteller momentan in genau diesen Fragen von Entwicklungszyklen und Weiterentwicklung und Innovationszyklen einfach momentan die Geschwindigkeit vorgeben. Und das Schöne ist jetzt, China ist ja auch eine Gegend, in der du auch oft unterwegs bist und ja auch irgendwo gesehen hast, was da besser funktioniert. Ja, ich erinnere mich, wir haben uns auf dem Automobilelektronikkongress gesprochen und du hast auch einen spannenden Vortrag gehalten, wo es auch um genau diese Erkenntnisse ja auch ging, zu sagen, was habe ich denn eigentlich dort in China gesehen, was habe ich erlebt? Ja, was hat dich denn bei den Gesprächen in letzter Zeit, in den letzten Monaten, Jahren mit Herstellern, mit Zulieferern, mit Ingenieuren, Führungskräften in China eigentlich am meisten überrascht, wo du irgendwann so diesen Aha-Moment hattest und gesagt hast, okay, das ist der zentrale Unterschied vielleicht auch zu deutschen, europäischen, westlichen Herstellern?
Ja, ich habe mir eigentlich das damals schon gedacht, aber als ich zum Beispiel der große Besuch, der erste dieses Jahr nochmal, war auf der Beijing Auto Show, größte Automesse der Welt inzwischen mit 1,25 Millionen Menschen, hat dort auch einen Weltrekord sozusagen mit Teilnehmern und fast 2000 Fahrzeuge etc. Aber eigentlich die meisten haben drauf geguckt, eben was, also was haben die ausgestellt, von mir aus das Fahrzeug hat so und so viele Sensoren, so viele TOPS installiert, so viel Fläche des Standes ist sowieso, also von mir aus jetzt Batterievehikel. Und ich habe mich eigentlich drauf gefokussiert, warum und wie. Also wie haben die das Ganze gemacht? Und was mich dann schon überrascht hat, in welcher Konsequenz eigentlich. Ja. Und auch, ich hatte letztes Jahr schon mal in meinen Veröffentlichungen über Customer Defined gesprochen. Und der Markt war meistens noch bei Software Defined und AI Defined. Aber da ist ganz klar rübergekommen, als ich war zum Beispiel bei Xiaomi in der Entwicklung eingeladen, konnte mit Entwicklern sprechen. Und Xiaomi ist den meisten vielleicht gar nicht bekannt in Europa, aber das ist, die haben erst 2021 angefangen mit Autos und sind jetzt mit 400.000 Fahrzeugen, haben uns sehr viel abgenommen, auch zum Beispiel einem Stuttgarter Sportwagenhersteller. Sieht auch sehr ähnlich aus, das Fahrzeug. Aber was mich dort überrascht hat, war wirklich, es war eigentlich ein Startup, wie extrem das doch sich auswirkt, dass eben zum Beispiel derjenige, der fürs Betriebssystem verantwortlich war, der konnte das einfach entscheiden, was er macht. Ja. Also letztendlich aber, die haben die wirklich Proof, die haben die gleiche Middleware, die setzen alle Autos ein. Und wir haben immer gedacht, wir müssen jetzt alle unsere eigene Software machen, aber die setzen eigentlich das, was es schon gibt, erfolgreich ein, anstatt das Rad neu zu erfinden und das möglichst schnell. Die haben Zentralarchitekturen, wo eigentlich hier in Europa kaum einer wirklich schon Zentralarchitekturen hat. Und dann eben haben sie im Betriebssystem, im Cockpit haben sie Android. 70% der Steuergeräte sind Android im chinesischen Markt. Und die können einfach auch dort schneller draufbauen, eben einfach das genommen, was es gibt. Und auch dann das Multi-Agent, also das nennen das Harness Engineering, dass sie eben dieselben KI-Tools Anthropic, das hat mich auch etwas gewundert, muss ich sagen, wie konnten sie Anthropic einsetzen, das läuft auf einem US-Server, dann wurden sie ganz ruhig, gibt's halt irgendwelche Tunnelsysteme, VPN. also gleiche Hardware, aber anderes Ergebnis und also das nochmal bestätigt eben der Unterschied, was ich vorhin auch versucht habe zu beschreiben und da aus erster Hand Kultur, Verantwortung, Empowerment, also Befugnis, Umsetzungsgeschwindigkeit und eben nicht prozessgetrieben, sondern datengetrieben arbeiten. Ja. Und da sind wir einfach wirklich weit weg davon.
Ja, Aber ist das jetzt einfach nur, Joachim, die Gnade der späten Geburt, die grüne Wiese, die man hat, wenn ich jetzt Advocatus Diaboli spielen würde und ich wäre jetzt jemand, der viele Jahre in der Automobilindustrie arbeitet, der würde sagen, ja klar, wenn ich jetzt natürlich irgendwie vor 5 Jahren auch erst angefangen habe, dass ich da die Prozesse ganz anders bauen kann, das ist ja selbstverständlich, die Möglichkeit habe ich einfach nicht. Aber würdest du sagen, es ist einfach so ein bisschen das Glück der grünen Wiese oder erkennt man das schon auch bei Herstellern, die durchaus auch schon länger am Markt sind, die durchaus auch schon die größeren in der Branche sind, weil es einfach eine Kulturfrage ist, die vielleicht chinesische Unternehmen auch anders schon umsetzen und besser verstanden haben?
Also so neu ist es eigentlich nicht, wenn man jetzt zurückguckt. Ich meine, man möchte jetzt von Tesla halten, was man möchte. Da gab es irgendwelche politischen Themen auch, aber technologisch hat der eigentlich das Ding vorgelegt, ja. Und es ist jetzt her, 2012, als er das Modell S rausgebracht hat. Mhm. Ja. Und dann hätte man jetzt hätte man also schon, das ist ja 14 Jahre. Gut, kann man jetzt sagen, ist immer noch kurz, aber das haben eigentlich die anderen dann übernommen. Ja. Und dann wird jetzt halt noch andere ausreden, dass es eben in China, die kaufen so bloß chinesische Autos und auch muss dort entwickelt sein, aber wenn ich jetzt zum Beispiel gucke, im letzten Monat das Model Y von Tesla ist im chinesischen Markt das Nummer 1 verkaufte Fahrzeug überhaupt. Ja? Mhm. Also es ist nicht nur Verbrenner und Elektrofahrzeuge, sondern überhaupt das Nummer 1 Fahrzeug. Das hat mich auch überrascht.
Das wäre nicht mein Guess gewesen.
Ja, ja eben, das. Die meisten wissen das gar nicht. Ich habe es auch extra nochmal recherchiert. Also es ist wirklich so. Und jetzt, also die Frage war ja die Umstellung. Jetzt haben wir schon 14 Jahre, haben wir schon gesehen, es funktioniert. Wie lange möchte ich mich denn jetzt noch drauf hinausreden, dass es technologisch ist? Es muss zusammengearbeitet werden. Und es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder mache ich es wirklich jetzt innerhalb der Firma erstmal, dass ich es wirklich tue, oder ich muss vertikal integrieren. Die Startups haben jetzt alle vertikal integriert. Das geht natürlich der grünen Wiese einfacher, dass ich sage, die Key Control Points vom VS Cockpit oder autonomes Fahren mache ich selbst. Oder ich muss wirklich auf Eye-Level mit einem Zulieferer umsteigen. Aber eben diese Kulturumstellung ist, glaube ich, das Härteste. Oder war jetzt schon gar schon die Frage, dass so, wie stelle ich die Kultur um? Aber gut, ich möchte es dir nicht vorgreifen.
Genau, da wollen wir so ein bisschen natürlich auch eher Richtung Ende drauf schauen, wenn es um die Konklusion oder um die Umsetzung geht, das, was man, wie man es auch lernen kann. Ich würde gerne noch ein bisschen dabei bleiben, was man eigentlich lernt. Also ein bisschen nochmal drauf schauen und noch ein bisschen tiefer einsteigen. Joachim, was denn ja nochmal im Detail so ein bisschen die Erkenntnisse sind, die du auch vor allem in China gewonnen hast? Weil spannend fand ich, dass du auch gesagt hast, wir haben ja so ein bisschen zwei Aspekte. Wir reden auf jeden Fall heute übers Lernen und wir reden heute darüber, wie man Kundenfeedback integriert, wie man datengetrieben arbeitet, wie man daraus kontinuierliche Zyklen, kontinuierlicher Verbesserungen sozusagen generiert anhand von Kundenfeedback und Customer Centricity. Du hast aber gerade auch gesagt, es hat natürlich auch mit der Kultur zu tun, wie Entscheidungen getroffen werden, ja, wer sie treffen darf, wie schnell sie getroffen werden können, weil es nicht über zig Hierarchieebenen gehen muss, weil nicht der einzelne Ingenieur, der Verantwortung hat, eigentlich trotzdem sagt, nee, mache ich nicht, weil ich muss eigentlich erst meinen Chef fragen und der seinen und der seinen. Das heißt, das ist ja auch nochmal ein anderer Aspekt, der ja mit dem Thema Lernen erstmal gar nichts zu tun hat. Wenn wir da vielleicht mal drauf schauen auf dieses Thema Organisation, Entscheidungsfindung, Hierarchie, wäre nämlich etwas, meinetwegen auch Vorurteilen geschuldet sein, wäre jetzt nicht meine Vermutung gewesen, ja, dass chinesische Unternehmen sehr stark so eher so fast schon nicht hierarchisch unterwegs sind, sondern schnell Entscheidungen auch an der Stelle treffen, an der sie getroffen werden können. Weil meine Wahrnehmung bislang eher war, dass man schon sehr stark auf eine durchaus auch Hierarchie eine Rolle spielt in China. Ja? Aber vielleicht können wir auf den Punkt nochmal so ein bisschen eingehen, was da deine Erkenntnisse und Beobachtungen waren.
Ja, das ist ein guter Punkt. Da hatte ich mir auch Gedanken gemacht, weil wir sprechen immer von China Speed, aber wenn man dann doch mal unter die Motorhaube guckt, da gibt's also auch zwei Gruppen. Es gibt einmal die Firmen, die es schon länger gibt. Ja, also ich kann jetzt einfach, ohne jetzt irgendwelche Internas, der eine heißt ja sogar First Auto Works, ja, FAW. Und das sind frühe Staatsunternehmen, die sich auch mit dieser Umstellung schwer tun und die natürlich auch sehr viel aus dem Volkswagen-Umfeld übernommen haben, auch Shanghai Motors, sind Firmen, die schon lange auf dem chinesischen Markt sind. Und dann gibt's auch technologisch jetzt die Führenden. Ja, und wenn ich jetzt gucke, in den neuesten Studien, wo ich jetzt zum Beispiel auch in meinem Paper verwendet habe, von den Omida, die haben gesehen, dass eben ein Xiaopeng, ein NIO, ein BYD, die sind auch vor den internen, also den Legacy-Firmen im chinesischen Markt. Das ist auch nochmal ein Unterschied. Ja. Und aber die holen natürlich jetzt extrem auf, auch müssen sie auch, weil einfach auch der Druck wahnsinnig hoch ist innerhalb des chinesischen Marktes. Ja, die kämpfen ja alle um Marktanteile. Und da ist einfach, ich sage ab und zu auch zu den Firmen, die ich hier berate, ihr blutet noch nicht genug. Da sind sie eigentlich eher immer ein bisschen entsetzt. Aber ihr müsst euch ändern. Auch jetzt zum Beispiel in anderen Industrien. Ich habe jetzt in meinem Paper auch den Ukraine-Krieg verwendet, eben die Drohnenentwicklung. Da ist einfach nochmal ein anderer Druck. Da, klar, das ist jetzt ein Krieg, das ist ganz was anderes. Aber trotzdem, das sind dieselben Technologien, dass es möglich ist. Ja. Und auch als externer OEM, wie eben mein Beispiel von Tesla. Und das ist eigentlich das Schwierigste, diese Layer, ich würde mal sagen, die Mittelmanagement-Layer, die zu durchbrechen, dass wir jetzt wirklich auch Techniker entscheiden dürfen, die Meta-Experts sind. Und wir haben, das sind alles Maschinenbauer. Ich bin selber Maschinenbauer. Ja, ich habe dann früh mit Software und KI angefangen. Und man hat da einfach das Grundgefühl für das Thema fehlt dann. Und das ist ein Kulturwandel, der auch tief in unserer DNA drinsteckt. Ich gebe es zu, es ist nicht leicht. Aber wir müssen einfach das anerkennen und dann mal wirklich massiv bauen. Aber die von den Etablierten hat keiner das jetzt gut bis jetzt geschafft.
Ja. Ja. Zweiter Aspekt ist aber ein bisschen nochmal das Lernen. Wie siehst du denn in China und bei chinesischen Playern genau diesen Aspekt nochmal besser umgesetzt, als es zum Beispiel hiesige OEMs tun? Also der Organisationsteil, da haben wir gerade Entscheidungsfindung, Entscheidungsfreudigkeit, Verantwortlichkeit ist der eine Punkt, aber eine lernende Automobilorganisation ist ein zweiter zentraler Punkt, auch etwas, was chinesische Hersteller vielleicht besser machen, also Kundenfeedback besser integrieren. Du hast vorhin gesagt, eben auch nicht nur lernen am Kunden, sondern lernen mit dem Kunden. Wie machen das denn chinesische Unternehmen?
Ja, wenn ich jetzt irgendwelche Daten vom Fahrzeug oder vom Benutzung des Fahrzeuges oder den Funktionen vom Kunden bekomme, in vielen Fällen war das in der Vergangenheit wirklich noch Kundenbefragungen. Ja, da gibt's immer noch den J.D. Power Report, zum Beispiel in Amerika. Und jetzt kann ich es direkt aus dem Fahrzeug bekommen. Und selbst wenn ich es jetzt schon, machen jetzt alle um das erhöht, aber dann gibt's immer noch eine Auswertung, eine Vorauswertung, und dann wird aus diesen Auswertungen immer noch in Gremien entschieden, wie ändert sich jetzt die Strategie für das Produkt. Und ich habe es zum Beispiel bei NIO gesehen, die haben wirklich sich eine Matrix gebaut, wo sie eigentlich in zwei Richtungen hauptsächlich gucken, also automatisiert. Einmal sozusagen den Mehrwert des Kunden, ist es für eine einzelne Person, ist es für das Environment ein Impact, wie viele Steigerungen von meinen Features oder von meiner Beliebtheit etc. erzeuge ich. Und das andere ist der Business-Aspekt. Und da wird dann aus diesen Daten wird eine automatische Pipeline gebaut, die dann eben die Reports erzeugt. Und dann kann das Produktmanagement ohne weiteres Rückfrage beim Management die Feature-Reihenfolge, also welche Feature in welcher Reihenfolge, in welcher Ausprägung kommen, entscheiden. Ja. Ich vergleiche das auch mit der Spieleindustrie zum Beispiel. Ich hatte da mal einen Interview, der war bei Blizzard Games, vielleicht der Name gar nicht bekannt, aber ich glaube, Call of Duty kennt jeder. Ja. Ja,
Diablo, ich habe viel Diablo gespielt, ist auch von Blizzard.
und die haben damals während Corona, hatten die 500 Millionen Spieler, die jeden Tag 5 Stunden Call of Duty gespielt haben. Jeder wurde gesampled, an welcher Stelle, welche Features nutzt er, wo bleibt er hängen, was gefällt ihm mehr. Also wenn jetzt zum Beispiel eine neue Winterlandschaft gebaut wurde, sind die Leute jetzt zu der Winterlandschaft oder die Sommerlandschaft, wo sind sie abgebogen und konnten daraus ganz schnell, das nennt die The Science of Decision Making, diesen Begriff habe ich mir recht am Gespräch gemerkt, die Science of Decision Making, dass ich eben auf Daten Entscheidungen schnell treffen kann. Und wenn ich das automatisiere, kann ich ja wirklich auf Fakten basierend entscheiden, was ich tue. Und da kann ich ja auch zum Beispiel Features an verschiedene Communities rausgeben in einem Preview und sagen, das sind meine Lead-Customers. Die machen das sogar absichtlich jetzt in der Gaming-Industrie. Da gibt's Leute, die das wollen. Ich identifiziere mich mit meiner Marke, möchte aktiv Feedback geben, kann das schon vorher testen und kann Feedback geben und kann dann aus meinen Samples rausziehen, wie tut sich's. Und in unserem Fall denken wir wissen ja, was der chinesische Kunde möchte oder der japanische Kunde möchte. Das ist ein Trugschluss. Und das kann ich sicherlich am Anfang einmal tun. Und dann muss ich aber das mit den tatsächlichen Daten getrieben, also Science of Decision Making nach, besser. Und das ist eine wahnsinnige Einsparung. Ja, weil im anderen Fall für große Entscheidungen 3 bis 7 Monate irgendwelche Gremien bespielen mit PowerPoints, ja, und Excel-Files, anstatt jetzt schon mal loszulegen und das an eine kleine Community rauszurollen und zu gucken. Im Umkehrschluss kann ich natürlich nicht sagen, mein Kunde kann jetzt frei entscheiden, was er alles bekommt. Das ist so ein bisschen, wo dann viele denken, Customer-Defined Vehicle bedeutet, dass nur noch der Kunde entscheidet. Nein, ich kann ja auch mit dem Kunden im Loop iterativ mich fortbewegen, weil letztendlich der Kunde entscheidet dann doch wieder, weil wenn er das Fahrzeug dann nicht kauft, sie jetzt von bestimmten Herstellern, die haben eine E-Plattform gebaut, die im chinesischen Markt eigentlich hätte erfolgreich sein müssen, die dann kaum gekauft wurde. Ja. Mhm. Oder da in Amerika ein großer Hersteller, ein Geländewagenmarke, die dann eben nicht die neuesten Features haben konnte, weil sie nicht genügend Headroom eingebaut haben, um überhaupt Features nachzuliefern, hat sich nicht verkauft. Ja. Und das sind einfach die, also jetzt wirklich Beispiele, wo ich schnell iterieren kann. Und es ist ja nicht jetzt, dass dann ein anderer entschieden hat und sagt, ich weiß es jetzt besser, sondern hier sind die Daten auf Grundlage dieser Entscheidung getroffen worden. Und ich muss mir wirklich, bevor ich ein Feature mache, überlegen, welche Daten brauche ich, um das Feature einmal zu tun und dann auch die Fortschritte zu messen. Ja, und so ist auch jetzt die Hardware-Plattform ausgelegt und da ist sicherlich ein Technologieunterschied. In der Zentralarchitektur kann ich halt wirklich von jedem Steuergerät einfacher die Daten einsammeln und eben auch wieder updaten.
Ja. Das heißt, es geht auch nicht nur darum, die Daten einfach zu haben, um eine Entscheidung treffen zu können, weil ich kann auch datenbasiert eine Entscheidung durch Gremien geben lassen und lange brauchen, sondern du sagst, es geht auch darum, die Daten dann auch weitestgehend automatisiert und schnell sozusagen auch in Entscheidungen zu überführen, ne?
Klar. Und dann auch eben zu implementieren und schon mal rauszuholen. Wir haben ja immer noch, wie ich vorhin schon mal versucht habe zu sagen, wir legen immer noch auf Precision First aus. Bedeutet, wenn wir es rausrollen, muss es aus unserer Sicht perfekt sein. Und es dauert wesentlich länger als was auf einem niedrigeren Niveau schon gut startet und sich dann schnell anpasst. Oder im Umkehrschluss passiert es ja auch oft, wir meinen, wir machen auf Perfection first, ja, und dann ist es gar nicht perfekt und wir können es nicht schnell genug fixen.
Ja.
Weil unser Prozess das gar nicht zulässt. Wenn ich heute bei OEMs die klassische Zahl, Homologation-Freigabe, 6 Monate Prozess, da brauche ich gar nicht anfangen, ja. Und da muss ich einfach mir überlegen, wie kann ich schneller inkrementell nachlegen, weil ich habe dann auch nicht die Big Bang Freigaben. Ja, ich muss kleinere iterative Freigaben machen, als jetzt eben Level 3 muss aufs ersten Schuss funktionieren. Klar, das ist jetzt ein Extrembeispiel, weil da sind Leute gefährdet, aber trotzdem, wenn ich es auch schnell fixen kann, mit einer kleinen Flotte, alles schneller als jetzt versuchen, in 3 Jahren das Beste zu machen und oft dann auch was zu machen, was dann am Markt vorbeigegangen ist.
Ja, klar. Aber mal so ein bisschen vielleicht nochmal auf China zurückzukommen, bevor wir gleich nochmal drauf schauen, was man jetzt eigentlich tatsächlich davon lernen und übertragen kann. Vielleicht auch mal die umgekehrte Frage. Gibt es etwas in Bezug auf diesen, wir zitieren ihn nochmal, China Speed, wo du sagen würdest, das wird eigentlich ein bisschen zu sehr romantisiert oder zu sehr vereinfacht? Tut man vielleicht an mancher Stelle auch mit dem China Speed und dann ja damit verbunden auch so ein bisschen manchmal diesem in den Himmel loben chinesischer Unternehmen, die jetzt weltweit definieren, wie es zu machen ist, auch manchmal schon ein bisschen Unrecht?
Die Schattenseiten sozusagen.
Ja, genau, aus deiner Erfahrung heraus, weil es geht jetzt ein bisschen auch darum, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ja auch gerade jetzt einfach von deiner Erfahrung und von deinem Blick auf die Dinge auch gerade Erfahrung auch in China profitieren können. Und wir schauen natürlich gleich drauf, was man dann tatsächlich von all dem lernen kann, was wir gerade schon skizziert haben. Aber mich interessiert so ein bisschen, ja, wie du es gerade gesagt hast, vielleicht kann man es Schattenseite nennen, vielleicht kann man es Kehrseite der Medaille nennen, vielleicht kann man sagen, da ist manchmal auch mehr Show als sein. Gibt es irgendwas, wo du sagst, da muss man schon mal genau hingucken?
Also, was denen auch nicht gefällt, ist natürlich die brutalen Arbeitszeiten. Ja? Mhm. Also, ich habe jetzt eigentlich jede Woche mit chinesischen Firmen zu tun. Und die bieten mir Meetingzeiten an, wo ich sage, hey, das ist bei denen jetzt 9 Uhr abends. Die bieten mir Meetingzeiten an, das ist am Wochenende. Das ist natürlich schon hammerhart. Das gefällt ihnen auch nicht, ja. Aber ist natürlich auch, weil der interne Competition, also jetzt innerhalb vom chinesischen Markt, ist auch hart.
Ja.
Also das harte Arbeiten ist natürlich on top. Aber trotzdem haben sie eben die anderen Dinge, die ich schon beschrieben habe, eben Empowerment, Verantwortlichkeiten. Und Europa sollte jetzt nicht einfach China kopieren, sondern eigentlich die eigenen Stärken mit der schnelleren Lernkultur verbinden. Ich glaube, das könnte unser Unterschied, da bin ich eigentlich davon überzeugt, das ist unser Unterschied, weil die Markentreue ist zum Beispiel auch nicht da. Die sind jetzt so auf den neuesten Kick aus, dass sie jetzt, bei uns gibt's ja Familien, die seit Jahren, als ich aufgewachsen bin, haben wir seit Jahren wir haben Fiat gekauft, genau. Und dann irgendwann ist auf VW umgestiegen. Ich kriege jetzt ja kein Geld. Und das ist da ja nicht der Fall, ja. Und wenn ich das jetzt, diese Marken und die Brands, also die Brands Menschen, mit den schnelleren Lernkultur und der Historie verbinde, meine zuverlässige Fahrzeuge etc., Komfort, glaube ich, das könnte der Unterschied sein für die Zukunft. Ja.
Dann lass uns doch mal genau da nochmal drauf schauen, Joachim, nämlich wie kann man jetzt das, was wir jetzt bis jetzt skizziert haben, eigentlich tatsächlich lernen und umsetzen? Wo kommen wir an die ein oder andere Grenze? Weil jetzt sage ich dir mein Bauchgefühl, es hätte mir wahrscheinlich fast besser gefallen, wenn du gesagt hättest, es ist ein Technologieproblem. Weil da habe ich das Gefühl, das hätte man schneller lösen können, einen technologischen Nachteil oder ein technologisches Hintertreffen tatsächlich auszugleichen. Weil das ist das natürlich auch, was unsere Autoindustrie kann und beherrscht. Wenn es aber ein Technologiethema nicht ist, sondern genau dieses kulturelle Thema, dieses schnell lernen, dieses schnellen iterativen Prozesse, dieses schrittweise, dieser Weggang von Perfektion, von SOP-Orientierung und so weiter, das ist ja etwas, das erzählst du ja heute einem Automobilhersteller und der sagt dir, boah, ja, und jetzt, Herr Langwalter, wie soll ich das denn jetzt machen? Wie soll ich das in einem Unternehmen mit mehreren hunderttausend Mitarbeitern weltweit so umstoßen, dass ich jetzt, und zwar nicht erst in 20 Jahren schneller bin, sondern im besten Fall morgen. Ja, und das ist ja so ein bisschen die entscheidende Frage, womit ich jetzt gar nicht darauf hinaus will, dass wir jetzt doch wieder so den Mut verlieren sozusagen und uns geschlagen geben. Aber genau diese kulturellen Transformationen und das, was du skizzierst als ein neues Betriebssystem eines Automobilherstellers eigentlich, ja, eine lernende Organisation, eine Organisation schneller Entscheidungen, weniger Hierarchien, um genau so eine Ausrichtung näher am Kunden, mit dem Kunden, datenorientiert, ist ja eine Transformation, die eine, ja, ordentliche Größenordnung hat. Ja, also wie geht man da jetzt ran? Was würdest du einem Unternehmen raten, was zu dir kommt und sagt, okay, ich finde den Claim, den du hast und die These super, aber wo fange ich denn jetzt an?
Ja, eigentlich ist es jetzt so, wie vielleicht das viele jetzt nicht hören wollen, aber ich würde es jetzt fast so bezeichnen, Copy with Pride. Ja.
Ja.
In dem Fall muss ich jetzt wirklich dieses Kulturthema muss ich jetzt versuchen zu kopieren. Ja. Und wirklich jetzt einfach mal übernehmen. Und das ist ja auch, wir haben ja vorhin gesagt, 2012 mit Tesla, aber eigentlich hat es ja noch früher angefangen in der Tech-Branche, weil der Tesla hat ja eigentlich nur diesen Tech-Spirit aus dem kalifornischen Markt übernommen.
Ja.
Und das müssen wir eigentlich jetzt uns mal abgucken und vielleicht mal übernehmen. Und nicht gleich sagen, wir können es besser, weil ich habe das auch andere Projekte gesehen und es mehrfach gesehen, wo sie Joint Ventures hatten, wo sie gemeinsam was entwickelt haben. Und der andere ist jetzt zuerst in Serie gegangen und der zweite als zweiter und der zweite hat es nicht hingebracht, weil sie nämlich gleich im ersten Schritt gesagt haben, ah, das mache ich doch gleich besser. Ja? Anstatt mal mit dem reinzugehen, was schon funktioniert und es dann iterativ zu verbessern. Weil sie ja wieder auf ein SOP ausgerichtet waren und nicht auf Verbesserung. Und ich muss es jetzt einfach mal übernehmen. Also es war wirklich ein sehr teures Projekt. Der Autohersteller ist bis heute nicht mit einem eigenen Level 2 Plus System in Serie gekommen, weil er das einfach nicht übernommen hat, ja, von dem anderen. Weil er gemeint hat, ich müsste jetzt gleich die Sensoren andere nehmen, ich müsste gleich einen anderen Prozessor nehmen, müsste gleich einfach mal übernehmen und dann eben Hardware, Software, KI, alles zusammen optimieren, also diese Silos dazwischen einreißen, weil im Augenblick ist immer noch ein lokales Optimierung, keine globale Optimierung, selbst innerhalb der Firma. Das sind lauter verschiedene Silos. Und man muss diese Silos innerhalb der Firma überschreiten und man muss eigentlich auch die Silos zum Zulieferer. Das ist ja immer noch die Hackordnung in der Industrie. Ich mach's ja, der Zulieferer ist mein Diener. Ja. Ich versuch's für den günstigsten Preis zu bekommen. Und ich kann auch nicht dann den Zulieferer immer wieder auswechseln. Ich muss mit dem zusammen das Ganze bauen. Also das ist eigentlich für mich einmal übernehmen und dann auch über meinen eigenen Schatten springen. Und das ist, ja, gut, da kommen wir wieder zum, wo es schwierig wird.
Ja, es ist schwierig, ja, vor allem, wenn man, und ich meine, wir diskutieren das nicht nur für die Automobilindustrie, wir diskutieren das für den ganzen Industriestandort Deutschland, vielleicht mal irgendwann einen kleinen Schritt zurückzugehen, sich von dem, was man auf der einen Seite natürlich auf Stärken zu besinnen, aber trotzdem den Mut zu haben, an andere Stellen zu gucken und vielleicht mal so einen Reset-Knopf zu drücken und, so wie du es gerade gesagt hast, Copy with Pride, irgendwann auch erstmal hinzugehen und zu sagen, okay, dann machen wir mal kurz eine Pause und gucken mal einmal, was wirklich einfach aktuell das ist, was wir nutzen können. Und auf der Basis bauen wir weiter. Hältst du es für realistisch, dass viele der deutschen, europäischen, westlichen Hersteller schnell genug genau diese Erkenntnis haben und auch umsetzen?
Also zur Zeit muss ich sagen, ist es schwer. Ja, es versucht sich viele noch über in ihre Rente zu retten, ja, dass sie nichts mehr ändern müssen, weil sie es vielleicht auch nicht und oft in vielen Fällen nicht können. Und das ist wirklich schwierig. Und es werden dann auch irgendwelche Konstrukte gebaut, wo dann die alten Rollen noch weitergeführt werden. Aber ich denke, das Beste ist auch, ich muss so eine Art internen Startup machen. Eine Organisation, die ich habe es ja auch in meinem Vortrag verwendet, die S-Kurve, wo ich mal mit einem kleinen Team anfange und mit einem Beispiel vorangehe, ja, und dann die anderen mitziehe. Als jetzt die meisten machen dann auch wieder, das ist so ein klassisches, übliches Herangehensweise, auch den großen Big Bang, die machen dann einen riesen Plan und dann über die ganzen Fachabteilungen hinweg, wie muss das Ganze transformiert werden, und dann planen wir 1, 2, 3 Jahre und dann IT muss auch noch nachziehen, das sind dann auch nochmal 3- und 4-Jahreszyklen. Das war auch für mich immer erschreckend. Ihr müsst einfach anfangen, ja, und auch selber, das ist ja auch dieses iterative Lernen, fängt auch in der Organisation an, dass ich iterativ verbessere. Ja, ich kann mich gut erinnern, bei einem Autohersteller, wo ich selber gearbeitet habe, habe ich gesagt, hey, wir möchten ein neues Feature jetzt von der Idee bis im Fahrzeug in 4 Wochen haben. Dann haben alle gesagt, keine Chance. Dann habe ich gesagt, okay, nehmen wir mal einfach alle, die da mit involviert sind. Das war jetzt in dem Fall was, wo ich vom Mobiltelefon die Batterie initialisiere fürs Laden, wenn ich zur Ladestation fahre, um das halt anzumelden. Und dann hat man halt einen aus dem App im Telefon, einer in der Connectivity Unit, ich muss ja dann ins Fahrzeug rein, dann geht's ins Cockpit, dann musste ich in den Motorcontroller, dann musste ich in den Batteriecontroller rein, also wirklich durch alle Domänen durch. Dann haben wir uns halt eine Person genommen, jeweils, wir waren in 3 Wochen fertig. Und das haben wir natürlich dann als Beispiel genommen, um andere mitzuziehen. Und das ist jetzt wieder die Essenz. Ich muss mit einem Keim anfangen. Ich kann nicht die Big Bang, wie es eigentlich üblicherweise ich plane und dann execute, sondern ich muss klein. Und das ist eigentlich genau dasselbe mit Software. Ich fange mit was Lauffähigem an. Ich mache das Pilot Hole durch den Berg durch. Bohr mal durch, kann ich durchgucken. Und dann erweitere ich den Tunnel, ja. Anstatt jetzt mir zu überlegen, von allen Seiten den Berg anzuschauen und hier ist es, und ich sage jetzt, keine Planung ist auch falsch, aber die Planung signifikant zu reduzieren und dann nachzuschärfen. Und die übliche für solche Projekte, die sagen, oh, das kostet mich jetzt 500 Millionen, da sind jetzt mal 300 Leute, die dann planen, dann wird irgendwelche Gremien, dann werden alle Risiken betrachtet. Für jedes Risiko muss es eine Mitigation geben. Also jetzt bleiben wir beim Kulturwandel. Was passiert, wenn und das und das und das. Und dann in 1,5 Jahren, oder sagen wir mal, machen wir ein bisschen positiver, in 7 Monaten sage ich, sieht gut aus, jetzt legen wir los. Und dann ist es approved und dann wird blind in die Richtung gelaufen und nicht mehr nachgebessert. Das ist auch der Falsch. Erstens habe ich zu spät angefangen und ich habe eigentlich dann nicht mehr die Chance nachzubessern, weil vermutlich war der Plan nicht richtig und die Umgebung hat sich auch geändert und das ist gar nicht vorgesehen, diese Änderungen. Oder dass jemand einen Fehler macht, dass sagt, oh, das war jetzt eine falsche Entscheidung, sind ja Karrieren vorbei bei uns. Ja,
ja, absolut. Gibt es aber dennoch ganz klare Grenzen der Übertragbarkeit dessen, was du zum Beispiel auch in China gesehen hast, auf das, was europäische Hersteller, deutsche Hersteller umsetzen können? Ich denke jetzt zum Beispiel auch an Fragen wie Datenschutz, die vielleicht an deutscher Stelle, an der einen oder anderen Stelle vielleicht verhindert, dass ich aus den Daten so optimal lernen kann, wie ich das vielleicht an anderen Stellen der Welt tue. Ja, vielleicht ist es aber auch nur etwas, wo man sich gerne hinter zurückzieht und sagt, ja, das können wir ja mit dem deutschen europäischen Datenschutz leider nicht machen. Und am Endeffekt heißt es, naja, so sehr ins Detail musst du doch gar nicht gehen, ja, dass das irgendwie datenschutzrelevant ist. Also gibt es aber trotzdem etwas, wo du sagst, na, wenn wir mal ehrlich sind, das sind Dinge, die ich in China gesehen habe, die können wir in Deutschland so nicht machen, abgesehen vielleicht von der Arbeitszeit?
Ja, ich meine, das Datenschutzthema kommt oft hoch. Also ich kann das natürlich, ich sehe es auch ein bisschen, wird schon ein bisschen als Schutzschild, weil wir eigentlich eher, wir sind alle so aufgewachsen, dass wir, ich nenne das mal das Sokrates-Verhalten, man versucht es zu challengen und man sucht eigentlich eher die Risikoseite wie die Möglichkeitsseite. Ich finde aber das gute Beispiel bei uns heißt Risikokapitalgeber. Im Englischen heißt es Venture Capital, ist ganz andere Angehensweise. Ja. Aber ich sage es jetzt sogar so, entweder ihr könnt es im europäischen Markt machen oder ihr müsst es, weil die Industrie hat ja wirklich einen starken Hebel, ist systemrelevant, muss aus meiner Sicht diesen Datenschutz und KI-Schutz wieder etwas aufweichen, weil der wirklich uns restricted. Weil ich bin in Boards, wo wir die Firmen advisen, wenn ihr es nicht innerhalb der Grenzen von Europa tun könnt, dann fangt trotzdem an, aber macht's außerhalb von Europa und bessert dann nach. Weil wir können nicht überleben, wenn wir die Industrie mit solchen Schutzmechanismen abschnüren. Ja, zum Beispiel damals mit Gentechnik haben wir das genauso getan. Die Gentechnikforscher sind nach Amerika oder in den asiatischen Raum gewechselt. Ja? Und jetzt mit den KI-Leuten, man muss auch hier die Umgebung schaffen. Wenn chinesischer Markt und der amerikanische Markt völlig unrestricted arbeiten und wir sind restricted, ich sage nicht, wir sollen unrestricted arbeiten, aber da muss ein Zwischenweg geben. Aber ich lasst euch davon nicht abhalten, sondern fangt trotzdem mal an und natürlich versuchen, innerhalb des Datenschutzes so viel wie möglich zu tun. Aber ich würde trotzdem auch Richtung, wenn Gesetzgeber muss man auch arbeiten, wenn das den Fortschritt verhindert. Ja? Weil die Talente gehen dorthin, wo sie das auch bezahlt bekommen. Ja. Und das ist auch ein Riesenthema. Wir haben die Top-Talente in der KI und in der Software werden hier auch nicht ausreichend kompensiert. Ja? Die gehen dorthin, wo sie es bekommen. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Das war jetzt nicht die Datenschutz. Aber das leitet sich eigentlich daraus ab. Ja.
Ja, das stimmt schon, ja klar. Ja, und das macht natürlich nochmal die Umsetzung all dessen, was wir besprochen haben, ja nochmal schwieriger. Ja, das heißt, wir haben auf der einen Seite, gibt es durchaus gewisse Hemmnisse und gewisse Roadblocks, gewisse Restriktionen. Auf der anderen Seite stehen wir, wie wir es auch gemeinsam gesagt haben, stehen wir natürlich aber auch einer Transformation gegenüber, die vielleicht vielen traditionellen Unternehmen aus der Automobilindustrie nicht ganz leicht fällt. Ja, und die vielleicht auch, wenn man es mal so sagt, Ich persönlich, das ist einfach nur mein eigenes, weder eine Frage und es ist einfach mein Bauchgefühl. Ich momentan bin jetzt nicht unendlich guter Dinge, dass wir bei den riesengroßen Schiffen unserer Industrie innerhalb von ganz kurzer Zeit so einen Wechsel um 180 Grad sehen, was im Prinzip Entscheidungskultur, Unternehmenskultur, Prozesse, Geschwindigkeit angeht. Einfach weil die Beharrungskräfte vielleicht natürlicherweise einfach groß sind. Ich will da jetzt ja gar nicht persönlich irgendeiner Person, die an irgendeiner Stelle in so einem Konzern arbeitet, was Böses, sondern ein Unternehmen ist ja eine Entität in sich selbst, die einer bestimmten Regel folgt sozusagen. Und die sind einfach so starr auf einem Weg, dass ich jetzt nicht die Hoffnung habe, dass ein Volkswagen, und das ist jetzt nicht Richtung Volkswagen, sondern jetzt einfach sozusagen synonym für einen sehr großen Hersteller. Ich könnte auch den Hersteller nennen, für den du auch mal tätig warst, mit ähnlich vielen Marken weltweit, Stellantis, ob das ein BMW oder Mercedes ist, die vielleicht noch nicht ganz die Größe haben, trotzdem traditionelle Strukturen. Also, dass man da innerhalb von kurzer Zeit jetzt umdreht und sagt, das sind jetzt die Strukturen, die kann ich jetzt ändern, da bin ich ehrlicherweise, Joachim, nicht so furchtbar guter Dinge. Ja, das musst du weder unterstützen noch verneinen, ist an der Stelle nur mein Bauchgefühl. Ja.
Also ich habe ab und zu meine Zweifel, ja, bin ich ganz ehrlich, aber ich habe nicht aufgegeben. Das ist auch ein Grund, warum ich dort drüber öffentlich spreche, weil ich versuche einfach wachzurütteln. Ja.
Ja.
Und ich will aufzeigen, jetzt nicht nur die Risiken oder nicht nur die Probleme, sondern auch immer zeigen, in jedem meiner Vorträge oder auch in jedem meiner Mandate sage ich auch immer, überlege mir immer, was könnte eine Lösung sein. Ja. Und ich hatte jetzt gerade gestern bei einem Abendessen ein schönes Gespräch mit dem CTO von einer großen Firma. Und das war jetzt nicht aus dem Automobilumfeld, aber auch KI ist in den anderen Industrien, wird zu wenig schnell eingesetzt. Der hat einfach gesagt, wir sind jetzt so weit gegangen, dass wir jedem den Anthropic oder OpenAI Account für zu Hause auch bezahlt haben. Ja?
Ja.
So dass jeder die Chance hat, das einzusetzen. Und wir erwarten, dass in den nächsten 6 Monaten die Produktivität um 30%, 40%, 50% steigt. Ja. Und er hat jetzt schon solche Projekte gemacht, die haben es 120% gesteigert. Ja. Die sind mehr als doppelt so schnell, wie sie vorher waren. Ja. Und ich habe auch mit Startups, das ist nämlich auch das andere, was passiert. Ich bin ja auch, mein anderer Spine ist, ich helfe Startups, einmal als ehrenamtlicher Mentor oder auch als Investor oder auch Teilhaber. Und da sehe ich, wie die selbst mit ihrer Eat Your Own Dog Food, also ihre eigenen Produkte in der Software, die für die Softwareentwicklung zur Verfügung stehen, mit KI entwickeln und fast nur noch prompten. Mhm. Also da ist noch einiges an Luft nach oben und ich muss jedem die Chance geben, das zu tun. Wenn er das nicht mehr kann, muss ich vielleicht auch noch Hilfestellung bieten. Aber es muss die Chance da sein und ich glaube auch dran, dass es möglich ist. Ich habe jetzt auch mit Firmen zu tun, die kann ich jetzt noch nicht nennen, aber die sich jetzt auch drauf, also mit chinesischen OEMs bin ich gerade im Gespräch, dass die helfen wollen, jetzt nicht eine Partnerschaft, ich mache dir jetzt von mir aus das ADAS-System oder ich mache dir jetzt das Cockpit besser, sondern die auch helfen wollen, da bin ich jetzt gerade dran, dass aktiv ein OEM mit einem europäischen OEM denen hilft in dieser Transformation, weil da gibt es nämlich auch welche aus diesen Legacy-OEMs, die Transformation geschafft haben. Die sind vorne mit dabei und die wollen das als ihren Export nach außen sehen. Ja. Also es ist möglich und auch jetzt nochmal zu dem in der Ukraine, die haben 5.000 Drohnen im Land produziert, den Rest haben sie alles von außen zugekauft. In 4 Jahren, jetzt bauen sie 7 Millionen Drohnen, ja, und exportieren diese Technologie. Also jetzt, man sieht es, leider ist es so, aber das ist so ein Negativbeispiel, aber im Iran, also die Golfstaaten kaufen massiv die Abwehrsysteme von dort. Und das ist nichts anderes. Das ist Hardware, Software, autonomes Fliegen oder eben teilautonomes Fliegen. Also ja, Level 2 plus, ja. Autonomes Fahren. Und die Probleme sind die gleichen. Ja, das sind die neuesten KI-Chips, das sind schnelle Iterationen, mit dem Kunden lernen, die zeichnen alle Flugdaten von allen Drohnen auf, die Kameradaten, die GPS-Daten. Ich glaube, wenn ich jetzt Drohne weggelassen hätte, könnte das genauso Auto sein. Ja? Kameradaten, GPS-Daten, Radardaten, Mission-Daten, haben 200.000 Entwickler, die alle auf diese Datenbank zugreifen können, iterieren dann Hardware, Software in Wochenrhythmen, schieben die neue Software in die Systeme, updaten auch die Hardware, das geht nämlich auch. Die meisten denken, ich muss ja Hardware bauen, die 4, 5, 6 Jahre hält. Ja, ich kann auch Hardware updaten, wenn es nötig ist. Ja, und OEM in China, eine Generation, ein Jahr später, haben die noch einmal die Steuergeräte weiter zentralisiert. Ist alles möglich. Also nochmal zurück, ich glaube daran, es ist möglich. Und meine Mission, vielleicht ist es auch ein Helfersyndrom, aber ich glaube dran und ich möchte helfen, die Industrie wirklich zu beschleunigen. Es ist möglich, ich glaube dran.
Joachim, das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort, weil es heißt ja immer gerne end on a high note. Und insofern, du glaubst dran und ich freue mich, wenn ich eines Besseren belehrt werde. Ich danke dir, dass du heute dabei warst, weil es wirklich spannende Beobachtungen sind, die du mit dabei hast, weil es spannende Thesen sind. Das Betriebssystem sozusagen der Automobilhersteller muss sich verändern. Automobilhersteller müssen vor allem auch hierzulande einfach zu lernenden Organisationen werden. Und so lässt sich am Ende Geschwindigkeit bringen, finde ich einen sehr, sehr spannenden Ansatz. Und Joachim, ich sage ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute mit dabei warst in dieser Folge und sage an dieser Stelle an alle, die zugehört haben, ganz herzlichen Dank und wir hören uns in der kommenden Woche wieder. Bis dahin, tschüss.
Auch vielen Dank, Pascal.
Was mich bewegt, ein Podcast von Automotive IT und Automobilproduktion. Alle Infos zur Folge in den Shownotes. Weitere Folgen überall, wo es Podcasts gibt.